Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Carstens Corner, Economics, Events und Entscheidungen. Heute mit dem Namensgeber mal selber nur in einer passiveren Rolle als Moderator, denn wir haben was uns ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben hier drei Gäste, drei Kolleginnen von der ING, die eigentlich überhaupt nichts mit Volkswirtschaft am Hut haben, nichts mit Economic Research, denn die drei arbeiten bei uns im Sustainability Team. Und Nachhaltigkeit für die Deutschsprachigen unter uns. Und ich dachte, ich stelle erstmal die drei Herrschaften hier vor. Alle wieder online digital zugeschaltet, da wir immer noch von zu Hause aus arbeiten. Und dann sprechen wir heute mal ein bisschen über Nachhaltigkeit, Klimaschutz und was in Gottes Namen das überhaupt mit der Bank zu tun hat. Erstmal ein herzliches Willkommen an Tatjana, Marco und Claudia. Vielleicht wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, aber in nicht mehr als 10 Sekunden. Claudia, du als Erste bitte.
Ja, danke. Hallo. Claudia Beck, mein Name. Ich bin hier im Nachhaltigkeitsteam bei der ING tätig und sorge dafür, dass wir halt eben hier unsere Nachhaltigkeitsthemen entsprechend umsetzen.
Tatjana dann?
Ich mache gerne weiter, bin seit 2013 bei der ING, freue mich besonders, das Thema Sustainability jetzt zu verantworten im Strategieteam und freue mich auch auf den Podcast. Danke für die Einladung.
Und dann noch als letztes der Herr in der Runde, Marco.
Ja, hallo. Danke für die Einladung, Carsten. Mein Name ist Markus Kronefeld und ich arbeite seit 3 Jahren im Thema Sustainability für die Wholesale Bank in Deutschland.
Ja, Marco, bei dir habe ich ja gesehen, du bist sogar ein Sustainability Representative von der Bank. Ja? Und da können wir gleich mal drüber sprechen, was das nun genau ist, was ihr eigentlich so genau macht im täglichen Leben. Heute an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen, war, ich denke, jetzt müsste schon wieder vorbei sein, ja, Greta in Berlin hat sich mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen und noch mit, glaube ich, 2 anderen Vertreterinnen von Fridays for Future. Frau Merkel ist danach sofort ins Flugzeug gestiegen, um sich mit Herrn Macron zu treffen. Das ist auch sehr schön. Erst über Nachhaltigkeit und Klimaveränderung sprechen und danach mit dem Flieger abmarschieren. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, ja, was denkt man dann als Nachhaltigkeitsexperte? Was denke ich über Fridays for Future? Was denke ich hier über so ein Treffen zwischen Politik und Aktivisten, Tatjana?
Also was ganz spannend ist bei diesem Thema, ist, dass ich erinnere mich jetzt direkt an den Sustainable Finance Gipfel letztes Jahr im Oktober, wo der Cookies dann sagte, wir brauchen die Fridays for Future und wir brauchen diesen Druck aus dem Volk und gerade von den jungen Leuten, damit wir was verändern können, damit wir Gesetze auf den Weg bringen können. Und er sagte sogar, wir brauchen noch viel mehr Druck, als wir aktuell schon haben. Und ich fand das ganz spannend, weil sie damit sich natürlich in eine unheimlich passive Rolle auch begeben, wo ich denke, ich meine, der Cookies hat doch wesentlich mehr Macht und Verantwortung, die er umsetzen könnte, wenn er es denn, ich sag mal, wollte, im Gegensatz zu eben einer Greta Thunberg oder wen wir da noch haben, die aktiv auf die Straße gehen. Und das ist eine ganz schöne Überleitung zu unserer Rolle als Bank, weil wir sehen uns nämlich auch so, dass wir sagen, das Thema ist für uns wichtig, ist strategisch verankert und wir gehen voraus, unabhängig davon, welche Regulierung und welche Gesetze es gibt, sondern wir wollen einen Punkt machen und das ganze Thema gemeinschaftlich mit anderen Banken, aber auch mit anderen Institutionen, gemeinsam mit der Regierung voranzubringen, damit wir diesen Planet einfach lebbar und belebbar machen, noch für die Zukunft und die nächsten Jahre.
Da würden doch die Zyniker jetzt sagen, ich meine, Banken, Finanzsektor steht ja irgendwie nicht gerade dafür bekannt für sein Interesse am Gemeinwohl. Ja, letztendlich geht es nur darum, um Geld zu verdienen. Claudia, wie kommt es aber trotzdem, ja, dass wir uns jetzt als Bank, und ich hoffe mal, dass wir nicht die einzige Bank sind, so engagieren? Denn letztendlich, ja, wie groß ist der Carbon Footprint der Bank? Er wird wahrscheinlich noch relativ im Vergleich zu anderen gering sein. Aber wie kommt es, dass dieses Thema uns und dem gesamten Finanzsektor so wichtig geworden ist?
Naja, das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage für uns. Denn natürlich können wir eine Richtung vorgeben, nämlich genau in den Sachen, die wir finanzieren. Deswegen haben die Banken da eine ganz, ganz entscheidende Rolle auch in der Finanzierungsfrage. Und da können wir mal speziell auf das Thema Immobilien eingehen. Also für uns ist es ja ein ganz klares Geschäft, Immobiliendarlehen herauszugeben. Und da sollten wir uns als Bank eben auch fragen, wie können wir denn hier die Regierung unterstützen bei ihren Klimazielen, die sie ausgerufen hat, nämlich bis ins Jahr 2050 einen klimaneutralen Gebäudestand zu bekommen in Deutschland. Und dann bedarf es schon auch von unserer Seite aus eine Idee zu haben, wie wir da unterstützen können. Wie können wir mit unseren Kunden ins Gespräch gehen und genau diese Ziele mit dem Kunden besprechen und zusammen mit dem Kunden überlegen, das umzusetzen und was es halt eben auch für den Kunden bedeutet. Und am Ende des Tages, wo halt eben auch der Vorteil für den Kunden liegt, sein Haus energieeffizient zu gestalten. Also das ist so quasi diese Linie, die wir haben, angefangen von was finanzieren wir bis hin zu wie können wir da mit unseren Kunden in den Austausch reingehen.
Und mach das mal konkret bitte auch für unsere Hörer und Hörerinnen hier. Heißt das, wenn ich jetzt eine Altbauwohnung kernsaniere, dreifach Glas einbauen will, Wärmedämmung einbaue, bekomme ich dann einen billigeren Kredit bei der ING?
Mhm. Also zum einen grundsätzlich erst nochmal, was wir, glaube ich, nicht so wissen, ist, dass unser tägliches Wohnen, also das, was wir wirklich jeden Tag machen, damit haben wir einen CO2-Ausstoß von 30%. Also das Wohnen selbst ist ein enormer Faktor beim CO2-Ausstoß. Von daher sollte es wirklich in der Betrachtungsweise von jedem von uns sein, was wir hier tun können bei energieeffizientem Wohnen. Und wenn wir uns überlegen, der Gebäudestand in Deutschland ist zu 2/3 vor einer ersten Energieeinsparverordnung 1970 gebaut worden. Wir haben ja also einen enormen Bedarf, Gebäude zu sanieren. Konkret heißt es für uns in Deutschland, wir müssen den aktuellen Renovierungsbestandteil um 1,5-fach erhöhen, als es im Moment läuft, um überhaupt das Ziel in 2050 zu erreichen. Für mich persönlich als Hausbesitzer bedeutet das zuerst einmal die Frage, was habe ich denn aktuell? Wie sieht denn mein Haus aus? Und da hilft natürlich ein Energielabel oder ein Energieausweis. Dort wird genau festgehalten, was ich denn momentan für eine Energieklasse habe. Und noch viel interessanter ist es, aus diesem Energieausweis herauszulesen, was ich da konkret verändern kann. Bessere Fenster, bessere Heizung oder eine Isolierung. Wenn ich mich dann entscheide, diese Maßnahmen anzugehen, dann ist natürlich auch irgendwann die Frage da, wie kann ich das Ganze finanzieren? Und auch da gibt es natürlich Fördermöglichkeiten. Hier natürlich ganz klar auch die KfW gibt dort Fördermittel weiter der Regierung, wo sie halt eben einen günstigeren Zinssatz anbietet für Kunden zum energieeffizienten Wohnen.
Aber heißt das, wir jetzt selber konkret noch nicht richtig differenzieren?
Was meinst du jetzt genau mit differenzieren?
Bei der Kreditvergabe geben wir billigere Immobilienkredite für eine nachhaltige Wohnung, für nachhaltige Umbauten an einer Wohnung, als wenn jemand sich hier irgendwie jetzt eine Wohnung finanzieren möchte, wie das mit Einfachglas, dünnen Wänden, wo es ordentlich drin zieht und noch einer alten Ölheizung da drin.
Ja, nee, also tatsächlich wir hier als ING möchten das gerne, wir sind aber gerade erstmal auf dem Weg. Das heißt, wir fangen an, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was haben wir denn hier überhaupt in Deutschland im Wohnungssektor? Mit wem können wir denn ins Gespräch gehen? Mit welchen Wohnungseigentümern können wir denn ins Gespräch gehen? Wir haben halt hier auch keine Datenbasis. Also als Beispiel in den Niederlanden gibt es eine Datenbank, da kann man die Adresse eingeben und schon hat man den Energiestand von einem Haus. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Das heißt, es ist für uns erstmal die Hausaufgabe herauszufinden, wie können wir denn eine Basis schaffen? Wie können wir denn gut mit einem Kunden, mit einem Hausbesitzer ins Gespräch gehen und mit ihm über seinen Energiestatus vom Haus reden und zusammen überlegen, wie man den verbessern kann.
Mhm. Marco, komm mal weg von den Häusern, von den Immobilien. Du bist Nachhaltigkeitsvertreter. Ja? Auf Englisch hört sich das viel cooler an. Sustainability Representative. Und im Bereich unseres Unternehmenkundengeschäftes. Was heißt denn das für dich? Was siehst du das? Was heißt das auch für uns als Bank? Ja? Claudia hat schön beschrieben, was heißt das jetzt an der Immobilienfinanzierungsseite. Aber was heißt das für uns im Unternehmenskundenbereich? Das heißt, Finger weg von Kohle. Wir unterstützen nur noch Investitionen in Nachhaltigkeit, oder was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, ich denke, wir haben eine doppelte Rolle. Auf der einen Seite müssen wir schauen, was wollen wir noch machen und was wollen wir nicht machen. Und dabei gilt vor allem natürlich auch aus unserer Bankperspektive, was sind die zukünftigen Geschäftsmodelle, die unsere Kunden brauchen, und was sind die zukünftigen Geschäftsmodelle, die auch langfristig wirken für die Kunden. Das bedeutet, auf der einen Seite ist es ein Risikothema für die Bank, weil ein Kunde, der selber nicht nachhaltig agieren kann, wie nachhaltig ist er dann als Kunde, und ist das auch ein Kunde, dem wir dann in Zukunft noch Kredit geben können und wollen? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit für uns, um den Kunden zu unterstützen, weil letztendlich sind wir als Bank natürlich der Finanzier der Transition. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu wählen, wo wir unser Geld, das wir von unseren Kunden bekommen, einsetzen. Wollen wir den Kunden finanzieren, der ein Kohlekraftwerk baut, oder wollen wir den Kunden finanzieren, der einen Windpark baut? Und somit können wir mit den Entscheidungen, die wir treffen, steuern, in welche Assets künftige Kunden und bestehende Kunden, die strategisch das Thema Nachhaltigkeit auch auf die Agenda haben, wo können wir sie und wo wollen wir sie unterstützen?
Und wie muss ich mir das vorstellen? Bist du jetzt dann unsere Nachhaltigkeits-Rating-Agentur im Haus, die irgendwie Daumen hoch und Daumen runter macht?
Nein, das ist nicht meine Rolle. Meine Rolle ist eigentlich, das Thema Nachhaltigkeit in die Wholesale Bank zu tragen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter Wissen haben über welche Möglichkeiten es gibt, welche Bewegungen es gibt, welche Entwicklungen es gerade gibt, auch im Rahmen des EU Green Deals zum Beispiel, die EU Taxonomie und so weiter. Also Informationen an den Kollegen, Unterstützung dabei, dass wir zum Beispiel die Mitarbeitern ausbilden, dass wir auch die Mitarbeitern Risikoausbildung geben, damit sie Risiken aus Klimaentwicklungen einschätzen können. Unterstützung in Sustainable Finance, das heißt, welche Diskussion können wir mit dem Kunden führen, wenn es auch um Sustainable Finance geht, das ist meine Rolle.
Ja, komm mal, jetzt sind hier mal Geheimtipps für unsere Hörer und Hörerinnen. Was sind denn jetzt so die Themen, die Kunden bewegen? Also, ich bin jetzt dein Kunde, und welche drei Themen sind absolute Themen, von denen ich auf der Höhe sein muss aktuell?
Naja, grundsätzlich ist sehr wichtig für den Kunden, dass er weiß, welche Assets künftig noch vernünftig sind, um in zu investieren, und welche wir glauben, dass nicht vernünftig sind. Wir haben zum Beispiel als Bank das Projekt Terra. Das Projekt Terra bedeutet, wir steuern unser Lending-Portfolio auf die 2-Grad-Ziele des Pariser Klimaabkommens hin. Das heißt, wir wissen, wo sind unsere Kunden heute drin, wo müssen sie morgen drin sein. Und wenn wir das wissen, wissen wir, welche Veränderungen Kunden durchgehen müssen. Und darüber müssen wir sie informieren. Wichtig. Das Zweite ist, wenn es um die Assets geht, geht es auch um die Geschäftsmodelle. Welche Geschäftsmodelle der Zukunft funktionieren noch, welche funktionieren nicht mehr? Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Ölindustrie. Wir sehen gerade, dass in der Ölindustrie massive Abschreibungen stattfinden, weil die Ölindustrie entdeckt, dass bestimmte Assets, die sie auf ihre Bilanzen haben, in Form von Ölreserven, Gasreserven und so weiter, Kohlreserven, dass diese Assets eigentlich keinen Wert mehr haben, weil sie zukünftig nicht mehr benutzt werden. Das heißt, auch diese Kunden müssen sich überlegen, okay, will ich in Öl bleiben, will ich in Gas oder in Kohle bleiben, oder muss ich mich der Transition widmen und muss ich schauen, in welche zukünftige Technologien ich investieren muss, um auch langfristig erfolgreich zu sein. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Themen.
Und noch ein drittes? Ich brauche drei. Drei ist aber die magische Zahl.
Ja, die drei ist die magische Zahl. Das dritte Thema ist natürlich, und dann bringe ich es ein bisschen in Richtung Bank, wie finanziere ich das Ganze? Die Bank ermöglicht den Kunden nachhaltige Finanzierungen. Und das geht in verschiedenen Arten und Weisen. Aber worum es geht, ist natürlich, dass erstmal die Transition finanziert werden muss. Dafür müssen Gelder verfügbar gestellt werden. Und auch, wenn es im Markt ist, wie kann der Kunde seine Finanzierung optimieren, wie kann er auch seine Investoren zum Beispiel auf dieses Thema aufmerksam machen, dass er in den richtigen Assets investiert ist und das richtige Businessmodell hat. Das heißt, es geht nicht nur um die Bank, es geht auch um die andere Seite. Was sagen die Investoren zu unseren Kunden, wie sie investieren müssen?
Was war denn so deine Reaktion, Marco, als du im letzten Jahr gehört hast, als Frau Lagarde angetreten ist bei der EZB und ja unheimlich viel über Nachhaltigkeit gesprochen hat, über Klimawandel und es dann auch damals so ein bisschen die Idee gab, ja Mensch, vielleicht könnte die EZB auch noch mehr investieren in grüne Anleihen, Green Bonds. Da schlägt dann dein Herz gleich viel höher? Oder wie war so die erste Reaktion?
Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, warum es geht, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit angekommen ist in der Realität. Früher war das Thema Nachhaltigkeit doch ein bisschen, graue Socken-Thema. Und heutzutage ist es ist einfach salonfähig geworden. Jeder ist sich bewusst, was passieren muss. Jeder will auch seinen Beitrag dazu leisten. Und egal in welcher Form, jeder denkt darüber nach, jeder macht mit. Und wenn das auch so funktioniert, dann ist das so eine Art self-fulfilling prophecy. Und ich bin auch guter Hoffnung, dass die Menschheit irgendwie aus diesem Grund auch das Thema seriös sich annimmt und das auch dann erfolgreich umsetzen wird. Also positiv, auf jeden Fall.
Tatjana, wenn ich jetzt auch so Marco zuhöre, wichtiges Thema, raus aus den Wollsocken, Jutetüten, Birkenstock-Sandalen. Aber ist es denn eigentlich jetzt ein Vorteil, dass wir die Corona-Krise haben, oder ist es eher ein Nachteil? Weil letztes Jahr war das Thema extrem angesagt. Ja, ich könnte sagen, Mensch, das war so ein 2019-Thema. Nachhaltigkeit, aktuell haben wir wieder wichtigere Sachen. Oder stimmt es nicht?
Also ich habe mich selber sagen gehört in den letzten Wochen, dass das Coronavirus ein sehr erfolgreicher Klimaaktivist ist. Ich finde, was es uns zeigt, also erstmal finde ich natürlich total positiv, dass wir jetzt aktuell gab es eine Meldung auch, dass die Klimaziele 2020 noch greifbar sind. Und zwar aufgrund der Corona-Krise, weil eben Reisen etc. massiv nach unten gegangen sind und dadurch der CO2-Ausstoß. Was ich finde, was es uns zeigt, ist, welche enormen Anstrengungen und auch Verhaltensänderungen notwendig sind. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass ein Coronavirus wesentlich bedrohlicher, akut bedrohlicher für den Einzelnen ist und dadurch ja auch zu diesen ganzen Maßnahmen geführt hat, als es jetzt die Klimakrise ist. Was Marco beschrieben hat, die Klimakrise und die möglichen Folgen, die uns ja persönlich passé erstmal kaum betreffen. Ne? Also hier und da merkt man jetzt, letzten Freitag gab es ein Unwetter, da merkt man schon Umdenken bei den Menschen. Ne? Die sagen, okay, die Keller sind vollgelaufen, vielleicht wäre das nicht passiert, wenn die Böden nicht so trocken gewesen wären und der Boden mehr Wasser hätte aufnehmen können. So, jetzt clasht es voll rein und es macht schon einen Unterschied. Da fängt ein Umdenken an. Aber wenn wir uns angucken, was für Maßnahmen jetzt im Rahmen dieses ganzen Corona-Themas ergriffen wurden und die dann auch dazu führen, ne, dass wir in Venedig klares Wasser haben und auch wieder, verschiedene Delfine in Griechenland da am Hafen sehen, das wäre, glaube ich, so nicht passiert in dem Maße und in dieser Kürze der Zeit für die Klimakrise. Und jetzt sehen wir so ein bisschen, was es braucht, um diese Ziele zu erreichen. Und wir sehen gleichzeitig immer mehr, dass wir die Folgen doch spüren und dass die erheblich sein können. Und ich hoffe, genau wie Markus gesagt hat, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen und durch die Corona-Krise lernen, dass wir auf das eine oder andere auch verzichten können. Also wer hätte gedacht, dass wir so viel digital umsetzen können? Und ja, es ist was anderes, wenn wir beisammen sitzen und jetzt vielleicht einen Kaffee oder ein Glas Wasser hätten oder auch ein Glas Wein. Aber wir können es auch so hinkriegen und man kriegt auch so super Meetings hin. Es ist nicht davon abhängig, ob ich mit den Personen zusammensitze oder ob ich es per Video- oder Telefonkonferenz mache.
Ja, ich bin noch gespannt, ich bin einverstanden. Die Frage, was man natürlich jetzt auch sieht, und das könnte eher den Kritikern dann in die Hände spielen, wie hoch die wirtschaftlichen Kosten sind. Ne? Denn ja, man sieht, was möglich ist, was auch die positiven Folgen für die Umwelt sind. aber gleichzeitig die Wirtschaft ist mit mehr als 10% geschrumpft. So, ich denke, das wird meiner Meinung nach jetzt auch in dieser politisch-wirtschaftlichen Diskussion in den kommenden Monaten, Jahren auch nochmal interessant werden. Was mir auch auffiel, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen hattet, dass es, glaube Anfang der Woche gab es ja auch die Nachricht darüber, das gab eine Studie wieder von einer amerikanischen Uni, die festgestellt hat, dass das Eis in Grönland mittlerweile so geschmolzen ist, dass es ein Point of No Return erreicht hätte. Also egal, was jetzt passiert, man kommt nicht mehr zurück. Das Eis da wird weiterschmelzen. So eine Meldung bekam deutlich weniger Aufmerksamkeit als die Anzahl der Neuinfektionen in Deutschland oder in einem anderen x-beliebigen Land. Die Zeit rennt uns weg. Was ich dich doch noch fragen wollte, Tatjana, Selbstverpflichtung. Ja? Ich glaube, Ende Juni hatten mehrere deutsche Banken eine Selbstverpflichtung unterzeichnet. Erklär doch mal ganz kurz noch, was hat es damit auf sich? Wir haben auch mit unterzeichnet. Worum geht's? Was ist das Ziel? Was erreichen wir damit?
Gerne. Also die Klimaselbstverpflichtung der deutschen Bankenindustrie, so nennt sich das offiziell, ist ein Dokument oder ein Commitment, wo wir uns gemeinsam mit 15 anderen Banken dazu verpflichten, unseren CO2-Ausstoß, insbesondere den der Kredit- und Investmentportfolien, zu messen und, jetzt kommt wieder das Pariser Klimaabkommen, nämlich nach dem 1,25-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu steuern. Für Deutschland ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ein ganz wichtiges Signal und ich bin sehr positiv überrascht und auch zufrieden, dass wir das zum 1. Juli, nämlich mit Amtsantritt der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU, hinbekommen haben. Das war unser erklärtes Ziel. Für die ING ergibt sich daraus nicht ein neues Commitment, weil wir haben eigentlich dieses Commitment als erster sozusagen ins Leben gerufen, damals 2018 mit dem Katowice Commitment und uns aber auch direkt auf die Fahne geschrieben, dass wir das Thema nicht alleine rocken könnten, sondern dass es ein Thema ist, was alle Banken und auch alle Industrien unter sich sammeln sollte und das wir nur gemeinsam schaffen können. Wir hatten dann mit dem Katowice-Commitment im Dezember 2018 schon vier weitere internationale Banken, die sich uns angeschlossen haben. Und das ist eine Fortführung sozusagen. Und jetzt haben wir diese Klima-Selbstverpflichtung in Deutschland, was natürlich für uns in Deutschland nochmal ein extrem positives Signal ist. Ich erinnere immer sehr gerne an den COP Nummer 1, der 1996 stattfand. Und damals war die Angela Merkel unsere Umweltministerin und hat einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass es dieses Treffen jährlich gibt. Und inzwischen ist Deutschland natürlich absolut nicht mehr Frontrunner. Trotz allem haben wir als Deutschland eine enorm wichtige Rolle in Europa. Das sehen wir auch mit Angela Merkel. Und dieses Signal zeigt, trotz aller Schwierigkeiten, die vor uns liegen, dass Deutschland auf dem richtigen Weg ist und dass die Banken auch ganz klar sich gemeinsam dieses Ziel gesetzt haben, zum Pariser Klimaabkommen was beizutragen und sich den Portfolien auch danach auszurichten.
Ja, danke dir. Das ist natürlich ein super interessantes, super komplexes Thema. Unheimlich schwierig in eine Podcast-Folge, die normalerweise eigentlich nur 20 Minuten dauern sollte, hineinzupassen. Sicherlich mit auch noch drei höchst interessanten Gästen. Von daher kommen wir jetzt schon so ein bisschen zum Ende. Kommen aber nicht zum Ende, bevor wir das doch noch mal ein bisschen persönlich machen hier. Abschlussrunde, ja, in diesem virtuellen Treffen. Abschlussrunde mit zwei Abschlussfragen. Nimmt ja eigentlich doch irgendwann im Berufsleben von seinen beruflichen Aktivitäten Sachen mit nach Hause. Also ich bin mittlerweile kompletter News-Junkie geworden, muss immer wissen, was auf der Welt passiert, was an den Märkten passiert. Die Trennung hier zwischen Beruf und Privatem ist nicht immer so einfach. Wenn ich jetzt Nachhaltigkeitsexperte bin, zwei Fragen, kurze Antworten. Was waren eure letzten Nachhaltigkeitssünden? Und zweitens, welches Verhalten habt ihr in den letzten Jahren vielleicht auch aufgrund eurer beruflichen Aktivität deutlich verändert? Marco, als Erster.
Ja, vielleicht fange ich mal mit dem Verhalten an. Beim Autokauf überlege ich mir sehr lange, wie viel CO2 das Fahrzeug ausstoßt. Ich überlege gerade, bin ich bereit für ein Elektroauto oder ist ein sauberer Diesel noch besser? Also verhaltenstechnisch denkt man mehr darüber nach. Wir benutzen kaum noch Plastiktüten. Wir haben diese Beutel gekauft, die man überall in den Supermärkten kaufen kann, wo man zum Beispiel sein Obst reinwerfen kann und was man immer wieder benutzen kann. Also in diesem Sinne, Verhalten, ja, ändert sich. Meine größte Sünde, oh je, das ist eine schwierige Frage. Ich fliege einmal pro Jahr auf Urlaub und ich habe eigentlich vor, das auch dieses Jahr nochmal zu machen.
Okay, danke. Claudia?
Ja, dann greife ich den Ball von Marco auf. Meine größte Sünde ist gar nicht so lange her, wenn man mal klimatisch überlegt, ich habe heute Mittag einen Salat gegessen, wo eine Avocado drin war. Und ich sag mal, wir wissen alle, dass halt eben da der CO2-Fußabdruck von so manchen Gemüsesorten leider nicht der beste ist. Und das ist tatsächlich so eine kleine Sünde, die heute Mittag über meinen Mittagstisch gelaufen ist. Was habe ich verändert? Ich bin einfach bewusster geworden im Konsum. Also zuerst mal ist die Frage grundsätzlich, was möchte ich konsumieren? Muss ich es überhaupt konsumieren? Und wenn ich es konsumiere, kommen natürlich diverse Fragen hinten dran. Also kann ich bei einem lokalen Anbieter kaufen, wo das Gemüse direkt vor Ort angebaut wird? Das machen wir ganz gerne, dass wir da samstags unsere Einkäufe wirklich bei einem lokalen Bauernhof dann tätigen. Aber auch tatsächlich, und das ist jetzt unabhängig von dem Klimawandel, eben auch die Frage, wie werden Dinge produziert, wo kommen sie her, unter welchen Bedingungen wurden sie produziert. Das ist auch etwas, was mich tatsächlich mittlerweile stark interessiert und wo ich ein Produkt einfach danach nochmal mir genau anschaue.
Okay, interessant. Und Tatjana, heute Mittag noch das große Steak gegessen?
Nein, aber du bringst mich auf ein super Thema, was ich jetzt eigentlich gar nicht genannt hätte, was ich aber gerne hier nenne. Ich bin, seit ich 9 Jahre bin, Vegetarier. Ich habe es damals nicht wegen dem Klima gemacht, sondern weil mir einfach die Tiere leid getan haben und ich auch so ein bisschen gehofft habe, dass ich eine Reaktion bei meiner Mutter hervorrufe. Die hat es ziemlich kalt gelassen. Da habe ich gedacht, na gut, jetzt musst du es durchziehen. Ich habe es nie wirklich wahnsinnig vermisst, aber ich bin strikter Vegetarier und wir gehen jetzt in die Richtung vegan und ich finde die Entwicklung, die da stattfindet, unheimlich interessant. Verhaltensänderung würde ich gern 2 Sachen nennen. Also einmal auch Corona-bedingt, aber ich habe es mir vorher schon vorgenommen, insbesondere meine dienstlichen Reisen enorm zu reduzieren, was mir auch gelungen ist. Und wir sind auch nicht diejenigen, die weit wegfliegen. Das heißt, auch privat sind wir letztes Jahr nicht geflogen und auch dieses Jahr nicht geflogen. Und was ich, womit ich mich persönlich sehr viel beschäftige, ist das Thema Minimalismus, also die Vermeidung von Besitz. Und das ist natürlich absolut konträr zu dem, was in unserer vor allem westlichen Gesellschaft gerade stattfindet. Und trotzdem würde ich gern als Sünde auch nennen, dass ich auch schon, also für mein Gefühl, zu viel über Amazon zum Beispiel auch bestelle hier und da, weil es einfach convenient ist und wenn man etwas braucht, die Bestellung doch gemacht wird.
Ja, interessant, danke. Ich versuche jetzt nicht mal, dieses Gespräch zusammenzufassen. Ja, das war für mich extrem interessant. Abwechslungsreich. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Claudia, Marco und Tatjana fürs Mitmachen, für den Informationsaustausch. Bedanke mich auch bei den Hörern und Hörerinnen. Hoffe, dass es gefallen hat. Bisschen länger als sonst. Ja, noch kein Wetten-das-Niveau hier, aber ein bisschen überzogen. Beim nächsten Mal wieder in 20 Minuten. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.